Ich möchte gern mal ein Prophetenbuch aus dem Alten Testament mit euch studieren und ich freue mich auf das Buch Daniel. Also Jesaja, Jeremia, Hesekiel und dann kommt Daniel, also nach den ganz Großen. Das ist so eins der herausforderndsten Prophetenbücher stellenweise. Nicht ganz einfach zu verstehen, aber vieles ist dafür auch super klar. Und ich finde, es ist eins der aktuellsten Bücher im Alten Testament vielleicht für unsere heutige Zeit. Also wir leben ja in der verrückten Zeit, wo uns alle möglichen Regeln gerade aufs Auge gedrückt werden. Wir leben auch in der Zeit, wo ziemliche Narzissten und Egomanen so an den Schalthebeln der Weltmächte sitzen gerade, so wie damals auch. Wir leben in einer Zeit, wo die Digitalisierung, gottloses Denken über Handys und PCs und Videospiele und soziale Medien so direkt wie noch nie in unsere Wohnzimmer und in unsere Köpfe und in die Köpfe unserer Kinder transportieren und eindringen. Also wir leben in Babylon, geistlich gesprochen. Im Neuen Testament ist Babylon so das Bild für die gottlose Welt. Babel oder Babylon war ein Weltreich oder das Weltreich im 6. Jahrhundert vor Christus. Und dorthin wurde Daniel, ein jüdischer Teenager, verschleppt. Und Daniel hat dort die rund 70-jährige Gefangenschaft, das babylonische Exil des Volkes Israel erlebt. Er hat den Aufstieg und den Fall des babylonischen Reiches miterlebt. Und Gott hat ihn in eine Position gebracht von einem hohen Regierungsbeamten, einem Ratgeber des Königs, des mächtigsten Mannes der Welt. Und fast 70 Jahre lang hat er Daniel unter 6 babylonischen und 2 persischen Königen gedient. In den Kapiteln 1 bis 6 finden wir vor allem Geschichten Daniels in Babylonien und seiner 3 jüdischen Freunde. Die sind auch super praktisch für uns heute. Da sehen wir gelebte Heiligkeit in einer heidnischen Welt. Und in den Kapiteln 7 bis 12 sehen wir vor allem Daniels Visionen über die Weltgeschichte. Ein Autor hat geschrieben, dass er hier über 200 konkrete historische Ereignisse sieht, die Daniel vorhergesagt hat und die mit einer erstaunlichen Präzision bis ins Detail erfüllt wurden. Und das ist so eigentlich der herausforderndere Teil in diesem Buch. Teilweise sehr lange historische Prophetien, ich bin mir nicht sicher, wie ich die im Sonntagmorgensgottesdienst lernen werde. Vielleicht werden wir den Teil auf die Bibelstunde unter der Woche verlagern. Mal sehen, ihr könnt mir Feedback geben, was ihr denkt, ob ihr das Sonntagmorgens in Angriff nehmen wollt, zusammen. Schauen wir mal. Eins der auffälligsten Merkmale an dem Daniel-Buch ist seine Zweisprachigkeit. Die Einleitung in Daniel 1, also genauer gesagt bis Kapitel 2, Vers 4, der erste Teil. Und die Kapitel 8 bis 12 sind in Hebräisch verfasst. Und dann dazwischen Kapitel 2, Vers 4, zweiter Teil dieses Verses bis zum Ende von Kapitel 7 sind in Aramäisch verfasst. Können wir da vielleicht mal kurz reinlesen. Kapitel 2, Vers 4, da sagten die Sterndeuter zum König auf Aramäisch, und da geht das Aramäische los, und er bleibt dann in dem Aramäischen bis zum Ende von Kapitel 7. Der Stil von dem Aramäischen und dem Hebräischen ist eigentlich typisch für das 6. Jahrhundert vor Christus. Aber trotzdem ist das Buch Daniel wahrscheinlich oder vielleicht das eine am meisten angegriffene Buch der Bibel, von den Bibelkritikern angegriffen, was die Verfasserschaft und auch das Datum, die Zeit angeht. Und ist nachvollziehbar für Theologen, die auf naturalistischer Grundlage arbeiten, also mit der Denkvoraussetzung, dass es nichts Übernatürliches gibt, was sehr interessant ist für einen Theologen, gell? Für die ist natürlich vorhersagende Prophetie keine annehmbare Kategorie. Und wenn die dann solche Vorhersagen lesen, von Daniel über die kommenden Weltreiche und Details in der Weltgeschichte, zum Beispiel über Kriege zwischen Syrien und Ägypten im 2. Jahrhundert, dann sagen die, naja, das ist ja klar, das muss ja erst danach geschrieben worden sein, weil woher sollen die das denn sonst wissen? Und nachdem der Daniel nicht 400 Jahre alt geworden ist und es dann geschrieben hat, sagen sie auch, ja, der Daniel war keine historische Person, sondern das ist so eine Sammlung von Legenden. Und natürlich haben die dann auch Probleme mit dem übernatürlichen Eingreifen Gottes für die Seinen. Wenn du an nichts Übernatürliches glaubst, passt es nicht in dein Weltbild. Aber dieses gottlose Denken, das steht natürlich total im Widerspruch zur ganzen Bibel und zur ganzen Offenbarung Gottes. Und wenn es Gott gibt, dann ist ja sein übernatürliches Wirken eher zu erwarten. Und vorhersagende Prophetie ist dann auch kein Problem. Ist alles eine Frage der Weltsicht. Wir glauben natürlich an unseren übernatürlichen Schöpfergott, der sich uns offenbart in der Bibel. Wir kennen ihn und wir erwarten sein übernatürliches Wirken. Wir wollen ihn zu uns sprechen lassen durch dieses Daniel-Buch. Ich persönlich sehe auch gar keinen guten Grund, seine Verfasserschaft anzuzweifeln. Also selbst wenn wir dem Autor nicht im 6. Jahrhundert sehen würden, sondern im 2. Jahrhundert vor Christus, würde es das Problem nicht lösen, weil Daniel hat über Ereignisse weit darüber hinaus prophezeit, über das Kommen von Jesus, dem Messias, über die Zerstörung Jerusalems 70 nach Christus. Und das erkennt sowohl der babylonische Talmud als auch der römische Geschichtsschreiber Josephus an. In seinen jüdischen Altertümern berichtet Josephus auch, dass der jüdische Hohepriester zur Zeit von Alexander dem Großen, Alexander, dieses Buch gezeigt hat und die Prophetien, die darin enthalten waren, über ihn. Und das war im 4. Jahrhundert vor Christus. Also in diesem Buch offenbart der allwissende Gott seine Geschichte so oder so. Und Josephus berichtet auch, dass nach Artaxerxes, dem ersten Longimanus, der hat im 5. Jahrhundert gelebt, kein neues Buch mehr in den hebräischen Kanon aufgenommen wurde. Der Prophet Hesekiel, der war ein Zeitgenosse von Daniel, hat auch im babylonischen Exil gelebt, aber nicht in der Hauptstadt, sondern mehr im Lande, hat er dem Volk gedient. Der erwähnt den Daniel in seinem Buch und Jesus spricht natürlich auch von dem Propheten Daniel im Matthäusevangelium im Kapitel 24. Also ich persönlich sehe keinen Grund, das Zeugnis der Bibel anzuzweifeln. Ich halte es aber jetzt auch nicht super aufbauen, wenn wir jetzt hier im Gottesdienst im Einzelnen in diese Argumente einsteigen. Wer sich damit befassen will, der kann, wenn er auf bibilex.de geht, Deutschen Bibelgesellschaft, Bibellexikon, und da den Suchbegriff Daniel eingibt, der findet da die entsprechende Sicht der aktuellen Mainstream-Theologie, die in weiten Teilen bibelkritisch ist. Werdet ihr auch finden, eine Liste von Theologen, die da ihre Theorien preisgeben und die sich gegenseitig gerne auch mal widersprechen. Und auf der anderen Seite beim CLV-Verlag könnt ihr euch gratis ein Buch vom Roger Liby runterladen, Die Weltgeschichte im Visier des Propheten Daniel. Da widerlegt er im ersten Kapitel jeden dieser bibelkritischen Einwände meiner Meinung nach sehr überzeugend. Also wer dafür eine Ader hat, kann sich gerne damit beschäftigen. Wir wollen uns hier lieber mit dem Inhalt von dem Daniel-Buch beschäftigen, Gottes Wort selbst. Der Daniel gibt uns einen prophetischen Überblick über die Geschichte der Juden und der heidnischen Nationen auch, von der Zeit Daniels bis zum Kommen des Messias Jesus. Und dieses Buch Daniel zeigt uns erstens, dass Gott der souveräne Herrscher ist über die Geschichte. Er hat letztendlich über alles die Kontrolle, auch wenn es sich für uns vielleicht dann und wann mal anders anfühlt. Aber das ist die Wahrheit. Kapitel 2, Vers 47, er ist Gott der Götter und Herr der Könige. Das ist unser Gott. Zweitens sehen wir in diesem Buch Beispiele, wie er den Seinen, die ihm treu sind und die ihm vertrauen, beistehen und sie bewahrt. Und drittens sehen wir, wie wir als Nachfolger Gottes in einer heidnischen Kultur leben können. Unter Heiden, in einer gottlosen Gesellschaft. Zumindest was den wahren Gott angeht, wenn wir vom antiken Babylon sprechen. Und Daniel hat nicht nur gelebt durch diese Zeit, sie nicht nur überlebt, sondern sogar siegreich gelebt in dieser Zeit. Und er hat ein fruchtbares und vorbildliches Leben gelebt als königlicher Beamter und Berater zur Ehre Gottes. Also das ist so das Thema des Buches. Der Herr hat die Kontrolle, der Herr ist Sieger und wir mit ihm. Und das ist so eine Nachricht, die müssen wir mehr denn je wissen in unserer heutigen Zeit, wo die Trumps und Putins und Erdogans und Kim Jong-uns und König Salman, Ayatollah, Khamenei und wie sie alle heißen, der Chinese auch, gell? Wenn das die Mächtigen unserer Zeit sind, die sich gern so mehr oder weniger als absolutistische, souveräne Herrscher sehen möchten, in der Zeit von Corona, in der Zeit von medialer und schulischer und universitärer Indoktrination, Massenindoktrination in das Thema Gottlosigkeit. Und dann haben wir diese ganzen gottlosen Vorbilder aus Hollywood und der Musikindustrie, die uns das praktisch vorleben. Aber Gott wird sein Reich aufrichten, in allem und durch allem, das ist sicher. Und es ist sicher, wir können treu und wir können gottesfürchtig leben in dieser Zeit. Und wir können einen echten Unterschied machen in dieser Welt, so wie Daniel es auch gemacht hat zu seiner Zeit, die unserer Zeit nicht so unähnlich war. Also lasst uns reinspringen. Vers 1. Im dritten Jahr der Regierung Joachims, des Königs von Juda, kam Nebukadnezar, der König von Babel, nach Jerusalem und belagerte es. Da ist übrigens kein Widerspruch zu Jeremia Kapitel 25, wo es heißt, dass es im vierten Jahr geschehen ist. Das ist so einer dieser angeblichen Widersprüche, die die Bibelkritiker konstruieren. Nee, Daniel nutzt die babylonische Zeitzählung, die haben das erste volle Regierungsjahr eines Königs als sein erstes Jahr gezählt und Jeremia nutzt die typisch jüdische und ägyptische Zeitzählung, die haben auch schon die Restmonate des Jahres der Thronbesteigung eines Königs als sein erstes Jahr gezählt. Also ist alles gut, da ist überhaupt kein Widerspruch. Ich hole mal ein bisschen weiter aus, Zusammenfassung der Geschichte. Gott hat Abraham und seine Nachkommen, dem Volk Israel, ein Land versprochen. In das hat er sie dann nach dem Auszug aus Ägypten, nach 40 Jahren in der Wüste, auch geführt. Und gleich bei der Landnahme Kanaans hat er das Volk auch gewarnt. Und er hat ihnen versprochen, dass er ihnen treu sein wird, dass sie das Land besitzen werden, dass ihnen gut gehen wird, dass sie siegreich sein werden über ihre Feinde, wenn sie ihm treu sind. Aber er hat ihnen auch versprochen, auf der anderen Seite, wenn sie ihm untreu werden und anfangen, andere Götter anzubeten, dass er sie rauswerfen wird aus dem Land, so wie er die Kanaaniter auch vor ihnen rausgeworfen hat und dass sie vor ihren Feinden fliehen werden müssen. Und jetzt sind wir so ungefähr 1000 Jahre später, ungefähr 400 Jahre nach König David, dem größten König Israels, dem Mann nach dem Herzen Gottes. Und nach Davids Sohn Salomo, wegen seinem Ungehorsam, wurde das Reich ja geteilt in zwei Teile. Das Nordreich Israel mit der Hauptstadt Samaria und das Südreich, in dem die Nachkommen von David regiert haben, mit der Hauptstadt Jerusalem. Im Nordreich gab es eigentlich nur gottlose Könige. Die wurden dann auch schon 722 von den Assyrern, die damals die vorherrschende Weltmacht waren, weggeführt, in die Gefangenschaft geführt, erobert und weggeführt. Und das Südreich Juda, das hatte zwischendrin auch immer wieder mal gute Könige und Reformbewegungen. Aber letztlich auch da, durch den Einfluss von gottlosen Königen und korrupten Priestern und falschen Propheten, sind sie von Gott abgefallen und haben begonnen, Götzen zu dienen, zumindest die Oberschicht. Und Gott hat als Gericht bzw. als Züchtigung für sein Volk die Babylonier gegen sie gebracht. Die haben die Assyrer als bestimmende Weltmacht abgelöst. Und eigentlich nach einer guten Zeit Vorlauf, nachdem er über hunderte Jahre hinweg immer wieder Propheten zu seinem Volk gesandt hat, die sie zur Buße und zur Umkehr aufgerufen haben. Haben immer wieder gesagt, Gott hat kein Gefallen am Tod der Gottlosen, sondern will, dass sie umkehren und Leben finden. Aber sie haben nicht gehört und so hat Gott das über sie gebracht, was er angekündigt hat. Und Jeremia, der Prophet Jeremia, sozusagen der Sterbebegleiter Jerusalems, er hat angekündigt, dass das Volk 70 Jahre lang ins Exil wird gehen müssen, nach Babylon. Die Wegführung der Oberschicht fand in drei Wellen statt. Hier im Danielbuch, was wir hier gelesen haben, geht es um die erste Wegführung. Das war im August 605 vor Christus. Da hat der Kronprinz damals und der Heerführer des babylonischen Heeres Nebukadnezar einen Feldzug gegen Syrien und Israel durchgeführt, hat Jerusalem belagert und der König Joachim von Juda, der hatte gegen Babel rebelliert, denen sie eigentlich tributpflichtig waren und er musste sich ergeben. Und im Vers 2 lesen wir, der Herr gab Joachim, den König von Juda, in seine Hand, also in die Hand Nebukadnezars, und einen Teil der Geräte des Hauses Gottes. Und er brachte sie ins Land China, das ist Babylonien, in das Haus seines Gottes. Die Geräte brachte er in das Schatzhaus seines Gottes. Und das hieß so symbolisch in der Sprache, Bildsprache der damaligen Kultur, meine Götter und ich, der ja von ihren Gnaden hier am Wirken ist, wir sind größer als der Gott Israels. Wir sind stärker. Also ich raube ihn aus, seinen Tempel. Und wir wissen, der Nebukadnezar war so ein arroganter, stolzer Kerl, ein absolutistischer Monarch, der niemanden verantwortlich war, außer sich selbst. Und das war so seine Einstellung. Meine Götter sind stärker als der Gott Israels. Und habe ich das nicht alles erobert und habe ich das nicht alles gebaut, wird er etwas später in dem Buch sagen. Aber nee, wir lesen hier im Vers 2, der Herr gab Joachim, den König von Juda, in seine Hand. Nebukadnezar war einfach ein Werkzeug Gottes in seiner Hand, um das durchzuführen, was Gott schon Jahrhunderte zuvor vorhergesagt hat. Also Gott züchtigt sein Volk. Früher hat er sein Volk, also Jerusalem konkret, vor den Assyrern gerettet. Belagerung der Assyrer, die es auch einnehmen wollten. Und vielleicht kennt ihr die Geschichte, in Jesaja könnt ihr die nachlesen, ein Engel hat 185.000 assyrische Soldaten platt gemacht. Es wäre ein leichtes für Gott gewesen, auch Jerusalem vor Nebukadnezar und seine Armeen zu beschützen. Nee, das Volk erlebt hier die Konsequenz ihres Götzendienstes. Sie haben den Herrn verlassen und der Herr hat sie verlassen. Hat im Prinzip gesagt, jetzt seht mal, wie er alleine so zurechtkommt. Und das mag er auch in unserem Leben tun, wenn wir ihm untreu werden. Sagen, okay, du lebst für Götzen, du lebst für Ruhm, du lebst für Geld, für Besitz, was immer. Okay, lass uns mal sehen, wie viel Halt dir gegeben werden in Zeiten der Not. Wie gut die dein Herz erfüllen werden. Und er lässt uns oft auch so diese Konsequenzen unserer eigenen Entscheidungen erleben. Du willst gottlos leben, also ohne Gott? Okay, dann versuch mal, schau mal, wie es dir schmeckt. Und er nimmt so seine schützende Hand kurz vor uns und es ist eigentlich seine Güte, die uns zur Umkehr bringen will. Hebräerbrief sagt uns, Gott ist wie ein Vater, der seine Kinder züchtigt zum Guten. Aber Nebukadnezar konnte natürlich in seinem Stolz und in seinem Weltbild das überhaupt nicht erkennen, dass der Gott Israels ihn hier als Werkzeug gebraucht. Und Nebukadnezar, der wird seine Begegnung haben mit diesem Gott im Kapitel 4. Und Gott wird ihn demütigen. Aber dieses Gericht war natürlich auch eine Lektion und eine Warnung für den König Joachim. In dieser Zeit ist dann Nebukadnezars Vater, der Nabopolassar, gestorben und Nebukadnezar ist zurück nach Babylon gegangen, um die Herrschaft anzutreten. Und da hat er einige von den Nachkommen des Königs von Israel und von der Oberschicht mitgenommen und einer davon war Daniel und seine Freunde waren auch dabei. Die Geschichte geht dann so weiter, Joachim, der Sohn von Joachim, der hat wieder rebelliert gegen die Babylonier. Diesmal hat Nebukadnezar ihn, den König, gefangen wegführen lassen mit der ganzen Oberschicht Jerusalems und hat dann seinen Onkel, den Zedekia, eingesetzt, stattdessen als König. Der hat wieder rebelliert und dann hat es ihm gelangt, dem König Nebukadnezar, und er hat Jerusalem zerstören lassen. 586, 587, 86 vor Christus und hat noch mehr Leute in die Verbannung geführt. Das soweit ein ganz kurzer geschichtlicher Abriss. Daniel war in dieser ersten Gruppe der Weggeführten, die hier beschrieben werden in den Versen 3 und 4. Und der König befahl dem Aschpenas, den Obersten seiner Hofbeamten, er solle einige von den Söhnen Israel bringen, und zwar vom königlichen Geschlecht und von den Vornehmern. Junge Männer, an denen keinerlei Makel sei, von schönem Aussehen und verständig in aller Weisheit, gebildet und von guter Auffassungsgabe und die somit fähig seien, im Palast des Königs zu dienen. Und man sollte sie Schrift und Sprache der Chaldäer lehren. Also diese jungen Männer aus der Familie des Königs oder der Oberschicht in Jerusalem, die waren erstens Trophäen für den König, der diese Stadt erobert hat. Und dann zweitens natürlich, wenn er die Kinder des Königs und der Obersten da sozusagen als Faustpfand hatte, dann war es ein bisschen wahrscheinlicher, dass die ihm keinen Ärger bereiten würden. Und drittens hat er so auch ein internationales Beraterteam zusammengestellt, also geballte Weisheit, die Besten der Besten aus den Nationen, die er erobert hat. Und viertens wissen das alle Diktatoren, wenn du die Jugend gewinnst, dann gewinnst du das Land. Wir können nur an die Hitlerjugend denken, zum Beispiel. Und so hat er ja diese jungen Männer mit nach Babylon genommen. Der antike griechische Historiker Herodot beschrieb Babel, hebräisch oder Babylon ist lateinisch, als gewaltig und prächtig gebaut, wie meines Wissens keine andere Stadt der Welt. Babel wurde von einer riesigen Befestigungsmauer umschlossen. Eine 18 Kilometer lange Stadtmauer wurde von den Archäologen entdeckt. Also die Stadt war riesig. Und ihr habt wahrscheinlich schon gehört von den hängenden Gärten Babels, eins der Weltwunder damals. Babel war gefüllt mit vielen Tempeln und Palästen. In der Mitte stand ein 91 Meter hoher Tempelturm. Mach mal die Bilder rein, bitte. Da ist so eine Karte von der Stadt. Ihr seht die vielen Tempeln, die es da gab. Und dann als nächstes Bild ein Modell, wie den etwa ausgesehen hat, nach den Ausgrabungen zu schließen. Und dann als letztes Bild eine Nachbildung von dem Ischtar-Tor, das im Museum in Berlin zu besichtigen ist. Also sie haben diese inneren Mauern mit gebrannten, glasierten Ziegeln verkleidet. Sehr prächtig das Ganze. Die Babylonier waren auch bekannt für ihre Astronomie, was gleichbedeutend war mit Astrologie damals auch. Auch Metallbearbeitungen, Metallgießereien. Mathematisch haben sie komplizierte Flächenberechnungen durchführen können. Medizinisch waren sie so weit, dass sie OPs durchgeführt hatten. Sie hatten Bewässerungsanlagen für die Landwirtschaft. Sie hatten eben diese wunderbaren Gärten. Diese Stadt hatte gewaltige Ausmaße. Der Stand der Technik war enorm. Prunk, Wohlstand. Und die waren stolz drauf. Und der Nebukadnezar war der stolzste von ihnen allen. Also versetzt euch jetzt in diese jungen Männer. Das wäre so, wie wenn du von Grünstadt nach Berlin versetzt wirst. Ungefähr. Versetzt euch in diese jungen Männer aus der Provinz. Im Vers 5 lesen wir weiter. Und der König bestimmte ihre tägliche Versorgung von der Tafelkost des Königs und von dem Wein, den er trank. Und dass man sie 3 Jahre lang erziehen solle. Und nach deren Ablauf sollten sie in den Dienst des Königs treten. Man hat übrigens auch Gebäude ausgegraben, die so beschriftet waren, dass da die jungen Männer gelehrt wurden. Archäologisch interessant. Aber seht hier, diese jungen Männer, die wurden in Babel versorgt mit der Kost des Königs. Also mit dem Besten vom Besten, mit den besten Delikatessen. Seht, was hier passiert, das ist hier Bestechung, könnten wir sagen, vom Feinsten. Von diesen jungen Männern, die die Babylonier zuerst entwurzelt haben. Von ihren Familien, von ihrer Stadt, von ihrer Religion. Also die jetzt fern sind von allen Gottesfürchtigen sozusagen. Und jetzt hier am Königshof in Babel waren, verpflegt werden mit dem größten Luxus. Ihnen wurde gesagt, hey, ihr seid jetzt die neue Elite. Ihr seid was Besseres. Hier könnt ihr ein neues Leben haben, ein besseres Leben als da in der Provinz. Hier bei mir, da könnt ihr was werden. Seht ihr, wie manipulativ das Ganze ist, was hier passiert. Er will diese jungen Männer umdrehen, sozusagen, für seine Zwecke. Luxusangebote der Welt. Hat an ihr Ego, an ihre Ehrsucht appelliert. Hier die Lust des Fleisches, ein bequemes Leben, Macht, Einfluss, Ruhm vor die Nase gehalten. Sind vielleicht heute vergleichbar mit jungen Kerlen aus christlichen Familien, die an irgendeine weltliche Uni oder einen Ausbildungsplatz gehen, die so ein Luxusstipendium an der Elite-Uni bekommen. Und die dort lernen und fressen und Party feiern, so ungefähr. Das Ganze hatte einen Haken. Wahrscheinlich wurden die Jungs zu Eunuchen gemacht. Das war so bei den Hofbeamten üblich. Hintergrund ist, da waren sie dann keine Gefahr für den König. Die konnten keine eigene Dynastie gründen. Und wahrscheinlich hatten sie auch weniger Ablenkungen beim Studieren, gell? Also wahrscheinlich hatten auch der Daniel und seine Freunde da so ein einschneidendes Erlebnis. Ihr wisst, was ich meine. Zumindest wird nicht über eine Frau oder über eine Familie von Daniel berichtet. Vers 6, und unter ihnen waren von den Söhnen Juda Daniel, Hanania, Mishael und Asaja. Und der Oberste der Hofbeamten gab ihnen andere Namen. Er nannte Daniel Belshazzar, Hanania, Shadrach, Mishael, Meshach und Asaja Abednego. Also die Babylonier ändern ihre Namen. Und das ist ein Zeichen von Machtausübung, von Autorität. Denkt an Adam, der den Tieren ihre Namen gegeben hat. Oder Gott, der Namen von Jakob zu Israel zum Beispiel. Und die ursprünglichen Namen dieser Jungs hatten alle was mit dem Gott Israels zu tun. Und die werden in heidnische Namen umgewandelt, die mit heidnischen Göttern zu tun hatten. Daniel, ihr wisst, El ist Gott. Im Hebräischen bedeutet so viel wie Gott ist Richter oder Gott ist mein Richter. Und er wird Belshazzar genannt. Also Bel oder Marduk, das war der Hauptgott in Babylonien, schütze sein Leben oder er schütze sein Leben. Mishael, da haben wir das auch drin, bedeutet so viel, wer ist wie Gott? Also Gott Israels. Und er wird in Meshach umbenannt. Wer ist wie Aku? Das war der sumerische Mondgott. Hanania, hier spielt er den Gottesnamen Yahweh an. Hanania bedeutet so viel wie Yahweh ist oder war gnädig. Und er wird in Shadrach umbenannt, bedeutet so viel wie Befehl Akkus. Und Asaja, Jahwe hilft oder hat geholfen in Abednego, Diener des Negos oder Nabus, das war auch ein heidnischer Gott. Und ich finde es interessant, das macht die Welt heute auch mit uns, vielleicht mit unseren Namen, aber die Welt deutet auch so Begriffe um, gell? Sünde hat mal geheißen, Rebellion gegen Gott, Zielverfehlung, Verfehlung der Beziehung mit Gott. Heute ist Sünde Schokolade essen zum Beispiel, ne? Oder Kindesmord durch Abtreibung im Mutterleib wird Schwangerschaftsunterbrechung genannt. Oder die Ehe bedeutet eigentlich ursprünglich biblisch gesehen ein Bund zwischen einem Mann und einer Frau gemeinsam mit Gott. Und jetzt soll es plötzlich jede beliebige Beziehungskombination sein, die Ehe für alle. Wir haben das miterlebt, wie es umbenannt wurde. Ehebruch wird dann Seitensprung oder offene Beziehung genannt. Und ein Christ bedeutet ursprünglich eigentlich jemanden, der sich selbst verleugnet und Christus nachfolgt und ja, wird heute verstanden als jemand, der halt getauft ist, so ein Kulturchrist, ist halt kein Moslem, der ist halt ein Christ, gell? Also es ist so eine effektive Taktik in der Welt, auch heute Begriffe umzudeuten, mit neuen Inhalten zu füllen. Was die Babylonier hier machen mit diesen jungen Männern, sie versuchen ihre Erinnerung an den Gott Israels auszulöschen, an ihr altes Leben auszulöschen und sie sagen ihnen, hey, ihr seid nimmer Yahweh-Anbeter, ihr seid jetzt Götzendiener, so wie wir auch. Ihr habt einen neuen Herrn, ihr seid jetzt einer von uns, ihr habt eine neue Identität. Und es scheint so, oder, als hätte Babylon gewonnen. Hätte die Welt gewonnen und die erwarten Konformität, Anpassung. Also versetzt euch in die Situation von diesen jungen Männern, unter was für einem Druck die gestanden sind. Ungeheurer Druck, sich anzupassen, die waren eine ganz absolute Minderheit Niemand lebte so wie sie um sie herum. Niemand glaubte so wie sie. Und sie waren ja eingelullt, versucht von all diesen Angeboten des Königs, die er ihnen gemacht haben, indoktriniert von den Babyloniern. Die haben ihre Religion vielleicht noch so ein bisschen toleriert, solange sie nicht mit dem König oder dem Staat in die Quere gekommen ist, mit dem, wie man halt lebt in Babylon, so wie bei uns auch, oder? Du darfst religiös sein, aber am liebsten halt privat. Und es wird geduldet, solange es nicht irgendwie mit der Schule oder dem Bildungsplan oder mit der Arbeit oder irgendwie zu öffentlich ist, da in die Quere kommt. Solange du in deinem Ghetto bleibst, also und keine Wellen machst, dann wird es geduldet, sonst bekommst du manchmal ganz schön Gegenwind von der Welt. Vielleicht habt ihr das auch schon erlebt. Also wir sehen hier gottesfürchtige Männer, die in eine gottlose Gesellschaft verschleppt wurden, von zu Hause weg. Wir sind auch Fremde in dieser Welt. Wir sind in der Welt, aber wir sind nicht von der Welt. Wir sind Himmelsbürger. Und wir werden manchmal auch nicht verstanden hier, oder? Wir leben in einer fremden Kultur in dieser Welt. Deine Familie versteht vielleicht nicht, warum du Jesus so liebst. Hier reicht es nicht, einmal in der Woche in die Kirche zu gehen, was sonntags und mittwochs und noch im Hauskreis und was 24 Stunden Gebet, hier übertreibst du das nicht? Verschwendest du nicht deine Zeit? Und vielleicht lachen dich die Schulfreunde aus, weil du mit Sex bis zur Ehe warten willst. Weil du nicht glaubst, dass du vom Affen abstammst, weil du nicht mitschummeln willst. Vielleicht verlierst du sogar Freunde, weil du nicht mitsaufen willst. Ich kenne das aus eigener Erfahrung. Vielleicht belächeln dich deine Studienfreunde, weil du an Gott glaubst, weil du an etwas Absolutes glaubst, in dieser relativistischen Welt, wo ja jeder so sein eigener Herr und sein eigener Gott sein will, sein eigenes Ding drehen. Und die Leute belächeln dich, weil du betest. Vielleicht werden sie sogar wütend, weil du sagst, die Abtreibung ist falsch. Oder weil du sagst, hey, es gibt genau zwei Geschlechter. Und die Ehe ist zwischen einem Mann und einer Frau. Ich kenne das auch aus eigener Erfahrung. Vielleicht feinden dich deine Arbeitskollegen an, weil du ehrliche 8 Stunden arbeiten willst, so wie du es deinem Chef versprochen hast. Und nicht die Pausen verlängerst wie die anderen. Weil du dein Bestes geben willst, weil du für Gott arbeitest und nicht für Menschen. Das ist Anbetung Gottes. Dich nicht so mit dem Minimum durchschwindelst. Kenne ich auch aus eigener Erfahrung. Vielleicht sagen die Leute oder denken das manchmal auch laut, hey, du bist blöd, wie du lebst. Vielleicht, weil du Sozialleistungen, die du kriegen könntest, nicht in Anspruch nimmst, weil du sagst, hey, ich bin gesund, ich bin fähig zu arbeiten, ich habe gewählt, so zu leben, mit einem geringen Einkommen auszukommen, weil mein Beruf für mich Berufung ist. Du tust es für den Herrn, nicht für Menschen, nicht für Geld. Menschen schauen uns manchmal an wie Außerirdische, weil du deinem Gewissen folgst, statt überall mitzumachen. Vielleicht praktisches Beispiel, weil du deine Kinder nicht gegen Röteln impfen lässt, weil der Impfstoff auf Zelllinien von abgetriebenen Kindern gezüchtet wird, so wie viele der Corona-Impfstoffe jetzt auch. Oder weil du dich weigerst, Rundfunkprogramm mitzufinanzieren, das Seelen zerstört und Werbung für Gottlosigkeit macht. Manche Menschen werden vielleicht sogar zornig auf dich, fühlen sich angegriffen durch deine Überzeugungen, sehen dich so als Freak. Sagen, hey, nee, das ist total abgefahren, das kostet zu viel. Nein zu sagen, verstehen dich nicht, verstehen deine Prioritäten nicht, verstehen deine Werte nicht, dass dir Kohle und Position und Karriere nicht das Wichtigste ist. Manchmal versteht dich deine eigene Familie nicht. Auch das habe ich schon erlebt. Wir sind Außerirdische, das ist die Wahrheit. Wir sind nicht von dieser Welt. Wir sind in der Welt, aber nicht von der Welt. Manche Menschen versuchen vielleicht dich zu manipulieren oder dich auszunutzen, weil sie denken, oh Mann, die Christen sind ja so doof, mit denen kann man es ja machen. Die sind so gutmütig, die zahlen es dir nicht heim. Vielleicht kennst du das auch schon aus eigener Erfahrung. Manche in der Welt versuchen dich zu verführen, weil du sie so reizt mit deinem Lebensstil, machen dir irgendwelche unmoralischen Angebote oder Intrigen, um dich loszuwerden. Vielleicht habt ihr das auch schon erlebt. Daniel hat es erlebt. So ist das Leben in der Welt. Und wir brauchen auch heute Menschen wie den Daniel, die kompromisslos sind, die sich nicht den Götzen dieser Welt beugen. Daniels Kollegen wurden eifersüchtig auf ihn, haben intrigiert gegen ihn. Aber trotzdem, in allem war er siegreich, weil er Gott kannte, weil er Gott vertraute und auch Gott vertraute, dass er das Beste in seinem Leben tun würde. Vers 8 ist so der Schlüsselvers in diesem Kapitel. Ganz wichtiger Vers. Aber Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, sich nicht mit der Tafelkost des Königs und mit dem Wein, den er trank, unrein zu machen. Und er erbat sich vom Obersten der Hofbeamten, dass er sich nicht unrein machen müsse. Wahrscheinlich wurden die Tiere in Babel nicht koscher geschlachtet und richtig ausgeblutet. Vielleicht haben sie auch Schweinebraten gegessen oder sowas. Auf jeden Fall wollte Daniel und seine Freunde das Fleisch nicht essen. Wollten auch ihren Sinn nicht benebeln mit Alkohol, so ihr Urteilungsvermögen, ihren Willen schwächen. Und ihr wisst, zu viel Alkohol hat diesen Effekt. Daniel und seine Freunde haben sich entschieden, wir machen nicht mit bei der Party. Oder vielleicht war es eine Orgie vielmehr. Die haben sich entschieden, wir schwimmen gegen den Strom. Unterstreicht doch das hier. Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, sich nicht mit der Tafelkost zu verunreinigen. Er hatte gebahnte Wege in seinem Herzen, wie es in einem Psalm heißt oder in den Sprüchen. Gebahnte Wege. Er nahm sich in seinem Herzen vor. Der Kirchvater Augustinus hat gesagt, es gibt zwei Städte in dieser Welt. Also zwei Städte, Gesellschaften, Völker. Gottes Stadt, geprägt durch die Liebe zu ihm, auf Kosten der Selbstverleugnung, und auf der anderen Seite die Stadt der Welt, die geprägt ist durch Selbstliebe und die Gott verachtet. Und du bist entweder in der einen oder in der anderen. Du bist entweder in Babylon oder in Jerusalem. Himmlische Jerusalem in Offenbarung ist das Ideal natürlich. Aber wir leben in einem Konflikt zwischen dem Weg der Kultur dieser Welt, wie sie leben, und dem Weg Gottes, der Kultur Gottes. Wir sind eine kulturelle Minderheit als Nachfolger Jesu in unserer Welt heute. Und da gibt es keinen Raum für faule Kompromisse. Jakobus hat uns gesagt, die Freundschaft mit der Welt ist Feindschaft gegen Gott. Da gibt es keinen Platz. Und Daniel hatte diese Einstellung, er nahm sich in seinem Herzen vor. Daniel hatte so diese Einstellung, ihr könnt mir die Heimat wegnehmen, ihr könnt mir meine Familie wegnehmen, ihr könnt mir meine Freunde wegnehmen, ihr könnt mir meine Sprache wegnehmen, ihr könnt mir meine Gemeinde wegnehmen, ihr könnt mir meinen Namen wegnehmen, ihr könnt mir meine Männlichkeit rauben, aber nicht meinen Glauben. Nichts kann mir Gott wegnehmen. Und niemand kann mich Gott wegnehmen, nur ich könnte das und ich will das nicht. Das war die Einstellung, die der Daniel hatte. Totale Hingabe, egal was. Und das war die Einstellung, die seine Freunde hatten, die wir im Kapitel 3 sehen, als der König Nebukadnezar, der mächtigste Mann der Welt, ihnen bei Androhung der Todesstrafe befohlen hat, sich vor seinem Götzenbild niederzuwerfen. Sie haben im Prinzip geantwortet, hey, unser Gott ist fähig, uns zu retten, aber ob er uns rettet davor oder nicht, eins sollst du wissen, wir werden dein Bild nicht anbeten. Wir sterben lieber. Das ist eine Haltung. Wir leben für Gott allein, wir beten ihn allein an. Und hier hat Gott sie bewahrt, hat ihnen Gunst gegeben, einen Ausweg gegeben. Gott sagt auch uns, dass wir nicht, dass nicht zulassen wird, dass wir über unser Vermögen versucht werden, sondern dass in jeder Versuchung einen Ausweg geben wird vor der Sünde. Seht ihr Vers 9, und Gott gab Daniel Gnade und Erbarmen vor dem Obersten der Hofbeamten. Und der Oberste der Hofbeamten sagte zu Daniel: Ich fürchte meinen Herrn, den König, der eure Speise und euer Getränk bestimmt hat. Denn warum soll er sehen, dass eure Gesichter schlechter aussehen als die der jungen Männer eures Alters, sodass ihr meinen Kopf beim König verwirktet? Hey, wenn ihr nicht gut genährt ausseht, dann kann mich das den Kopf kosten. Der Nebukadnezar war kein angenehmer Zeitgenosse, mit dem man nicht gut Kirschen essen. Vers 11, da sagte Daniel zu dem Aufseher, den der Oberste der Hofbeamten über Daniel, Hanania, Mischael und Asaja bestellt hatte: Versuch es doch 10 Tage lang mit deinen Knechten, dass man uns Gemüse zu essen und Wasser zu trinken gebe. Und dann möge unser Aussehen und das Aussehen der jungen Männer, die die Tafelkost des Königs essen, von dir geprüft werden. Dann verfahre mit deinen Knechten, je nachdem, was du sehen wirst. Also lass uns Gott eine Chance geben, lass uns Gott vertrauen. Und er hörte auf sie in dieser Sache und versuchte es 10 Tage mit ihnen. Und am Ende der 10 Tage zeigte sich ihr Aussehen schöner und wohlgenährter als das aller jungen Männer, die die Tafelkost des Königs aßen. Und es war übernatürlich. Es war Gottes Wirken. Dann nahm der Aufseher ihre Tafelkost und den Wein, den sie trinken sollten, weg und gab ihnen Gemüse. Also sie konnten Gott treu bleiben, sie mussten es nicht auf einen Konflikt ankommen lassen, wie im Kapitel 3. Und diesen 4 jungen Männern, ihnen gab Gott Kenntnis und Verständnis in jeder Schrift und Weisheit. Und Daniel verstand sich auf Visionen und Träume jeder Art. Seht ihr wieder, Gott gab es ihnen, Gott hat sie gesegnet. Und am Ende der Tage, nach denen der König sie zu sich zu bringen befohlen hatte, brachte der Oberste der Hofbeamten sie vor Nebukadnezar. Und der König redete mit ihnen, und unter ihnen allen wurde niemand gefunden, der wie Daniel, Hanania, Mischael und Asaja gewesen wäre. Und sie dienten dem König. Und in jeder Angelegenheit, die der König von ihnen erfragte und die ein verständiges Urteil erforderte, fand er sie in allen Wahrsagepriestern und Beschwörern, die in seinem ganzen Königreich waren, 10-fach überlegen. Und Daniel blieb bis zum 1. Jahr des Königs Kyros, des Perserkönigs, also ungefähr 70 Jahre. Dann war er so in seinen späten 80ern oder 90ern. Hey, was für ein treues, fruchtbares Leben, der Daniel gelebt hat in einer unfreundlichen Welt, sage ich mal, für einen gottesfürchtigen Mann. Dieses Kapitel ist wichtig für uns, besonders der Vers 8 ist wichtig für uns heute, gerade jetzt, wo wir in ein neues Jahr schauen. Wir sind in dieser Welt, aber wir sind nicht von dieser Welt. Wir kennen Gott. Wir sind sein Volk, wir gehören nicht uns selbst, wir gehören ihm, wir sind erkauft mit einem teuren Preis. Wir wollen ihm folgen, wir wollen ihm gefallen, wir wollen ihm vertrauen. Wir wollen eine geistliche Sicht haben für unser Leben und für die Ereignisse in unserem Leben. Wir wollen Gott sehen am Wirken in allem. Gott sitzt auf dem Thron, Leute, egal was hier abgeht, Gott sitzt auf dem Thron. Das ist das große Bild, das ist die Wahrheit, er hat die Kontrolle. Wir wollen einen Unterschied machen für ihn, zum Guten wie der Daniel. Wir wollen uns ausstrecken nach Heiligkeit und nach Treue, Hingabe, alles für einen. Wir brauchen diese Bestimmtheit, keine faulen Kompromisse mehr. Dieses Jahr wird anders. Und das können wir nicht aus eigener Kraft, aber aus seiner Kraft. Hey, Christus lebt in mir. Werde ich mit ihm hingeben? Werde ich ihn rauslassen? Hey, ich bin sein Sohn. Du bist seine Tochter. Ich bin sein Diener. Er ist mein Herr und mein Gott. Er hat den höchsten Wert. Soli Deo Gloria, Gott allein die Ehre. Das muss unsere Einstellung sein. Das war die Einstellung von Daniel und seinen Freunden. Hey, diese Freunde, die hätten sagen können, och, diese Essensvorschriften, das ist ja gar kein großes Ding, das ist ja nur irgendwie so eine Kleinigkeit und naja, kleine Kompromisse muss man ja eingehen. Hey, lass uns mitföllern, lass uns uns berauschen, alle tun's. Hey, wir sind ausgezogen von daheim, wir sind weit weg von den Eltern. So eben halt, ich sehe heute so das Bild von jungen Leuten, die ausziehen von daheim, um zu studieren oder in die Lehre zu gehen, zum ersten Mal irgendwo ihre eigene Wohnung haben, allein da draußen sind, zum ersten Mal wirklich frei sind in diesem Sinn. Hey, da wird der Glaube getestet, da wird es offenbar. Ist da echte Beziehung mit Jesus, ist da echte Loyalität oder war das alles nur Tradition oder von den Eltern überlieferte Religion? Hey, niemand wird uns zur Rechenschaft ziehen. Wenn wir hier Studentenpartys feiern, wie alle anderen auch. Punkt ist, für Daniel und seine Freunde hat es nichts mit Menschen zu tun gehabt. War nichts Humanistisches hier. Hatte nichts mit ihrer Kultur zu tun, hatte nichts mit ihrer Familienehre zu tun, sondern nur mit Gott. Nur mit Gott. Der auch sieht, wenn es niemand anderer sieht. Auch wenn es niemand anderen stört. Die waren auf Gott ausgerichtet. Lebe vor Gott in seiner Gegenwart. Lebe mit Gott. Mein Leben gehört ihm. Er ist mein Leben, hat der Paulus geschrieben. Er ist mein Leben. Er ist nicht nur eine Idee. Er ist nicht nur irgendeine religiöse Tradition. Er ist eine Person, die mich liebt und die ich liebe. Also ich will ihm gefallen. Hat nichts mit Menschen zu tun. Gott hat gesagt, seid heilig, denn ich bin heilig. Hat nichts mit Menschen zu tun. Hat auch nichts mit religiösem Druck zu tun. Hey, davon war der Daniel frei, der Druck war in die Gegenrichtung. Die haben gesagt, hey, mach doch mit. Und das ist echter Charakter. Wer wir wirklich sind, wenn uns kein anderer Mensch sieht. Wer wir wirklich sind, allein vor Gott. Wie wir leben, wenn es kein anderer Mensch sieht, sondern nur er. Das ist unser Charakter, das ist, wer wir wirklich sind. Und wir sehen hier, Daniels Treue war absolut. Da war kein Platz für faule Kompromisse, kleine Kompromisse. Es offenbart uns hier sein Herz. Gebahnte Wege im Herzen. Mehr als alles andere bewahre dein Herz, denn aus ihm entspringt die Quelle des Lebens. Gebahnte Wege in seinem Herzen. Und besonders in jungen Jahren treffen wir Entscheidungen, die uns dann ein Leben lang prägen. Also hab nicht die Einstellung, wenn du noch jung bist, hey, Teenagerjahre, egal, alle machen es, lass uns die Sau rauslassen. Nee. Wisst ihr, in der Bibel gibt es keine Teenagerjahre. Die waren Kinder und dann mit 14 waren sie Erwachsene. Voll verantwortlich vor Gott. Alter anglikanischer Bischof J.C. Ryle, der hat einen Klassiker über Heiligkeit geschrieben. Und er bezeichnet es als Abgesondertheit für Gott und Dienst für Gott. Dasselbe im Sinn haben wie Gott. Gottes Willen wollen. Und er fragt in diesem Buch, warum ist Heiligkeit notwendig? Und er gibt, glaube ich, so 8 Punkte als Antwort. Er sagt, erstens, weil Gott es uns gebietet. 1. Petrus 1 zum Beispiel. Seid heilig, denn ich bin heilig. Zweitens, denn dazu ist Christus in die Welt gekommen. Epheser 5, Verse 25 und die folgenden. Drittens, es ist das eine untrügerische Zeichen, dass wir rettenden Glauben an Jesus haben, wenn wir für ihn leben. Jakobus 2, Glaube ohne Werke ist tot. Viertens, ist der einzige Beleg dafür, dass wir den Herrn Jesus Christus ernsthaft lieben. Johannes 14, wenn er mich liebt, dann werdet ihr meine Gebote halten. Fünftens, es ist der einzige untrügliche Beleg, dass wir wahrhaftig in der Gottes sind. Römer 8, Vers 4. Sechstens ist der wahrscheinlichste Weg, wie wir anderen Gutes tun. 1. Petrus 3, 1 und 2. Siebtens, unser gegenwärtiges Wohlergehen hängt davon ab. Jede Sünde produziert Leid. Und achtens, ohne Heiligkeit, schreibt er, ohne Heiligkeit auf der Erde sind wir nicht vorbereitet darauf, den Himmel zu genießen. Hebräer 12, Vers 14, ohne Heiligung wird niemand den Herrn schauen. Also es ist wichtig für unser Leben. Heiligkeit. Vielleicht sagst du, oh, ich kann das nicht. Was übersetzt in ganz vielen Fällen heißt, ich will nicht. Wenn wer sagt, oh, ich kann nicht, heißt ganz oft, ich will eigentlich nicht. Hey, wenn ich so ehrlich lebe, dann komme ich nicht weiter in meinen Job. Wenn ich so rein lebe, dann wollen meine Freunde nichts mehr von mir wissen. Lachen mich aus. Vielleicht sagst du auch, hey, ich habe es probiert, aber ich kann es nicht. Ich weiß, ja, weiß es auch. Erwartet er gar nicht von uns. Er kann es, der in uns wohnt. Er kann es. Christus in uns ist die Hoffnung auf Herrlichkeit. Vielleicht probierst du es mit einer neuen Ausrichtung. Neues Vertrauen auf ihn, auf seine Kraft allein. Aber wie auch immer die Einstellung zählt. Ich möchte uns gerne diesen Vers 8 mitgeben in dieses neue Jahr. Daniel nahm sich in seinem Herzen vor. Das ist ein echter Schlüsselvers für unser Leben. Also egal, was für Bedenken du hast, versuch's einfach. Daniel hat es einfach in Gottes Hand gelassen. Hey, lass es uns versuchen. Hier, 10 Tage lang, lass es uns versuchen. Lass uns sehen, was Gott tut. Volle Hingabe. Matthäus 6, Vers 33. Sucht zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit. Daniel ist ein Vorbild für uns. Lass uns diesem Vorbild folgen in dieses neue Jahr. Amen. Lass uns beten. Und hey, wenn du umkehren musst von irgendeinem faulen Kompromiss, um geistlich durchzustarten in diesem Jahr, dann sag ihm das. Triff die Entscheidung jetzt hier. Ich bin versucht zu sagen, hey, steh auf, aber ich will nicht, dass du es tust, weil andere zuschauen. Aber in deinem Herzen. Wieder, es geht nicht um Humanismus, es geht um Gott. Weil Gott Gott ist. Weil Gott dein Gott ist. Weil es keine größere Liebe gibt, als die er für dich hat. Und weil du ihn lebst. Amen. Lass uns einen Moment still sein vor Gott und persönlich mit ihm reden. Herr, ich denke an dieses Lied, in dem es heißt, Herr, brich die Macht der Götzen, herrsche über uns. Vater, das möchte ich beten für uns zu Beginn dieses Jahres. Herr, das ist so aktuell für uns, was wir hier lesen in deinem Wort. Und dieses Vorbild von Daniel, das fordert mich echt heraus. Vater, wir wissen es, dass wir nicht aus eigener Kraft heilig leben können. Das verlangst du gar nicht, aber was du möchtest, ist unser Herz, ist unsere Hingabe. Und Herr, dafür können wir und sollen wir uns und wollen wir uns heute entscheiden. Keine Kompromisse mehr, volle Kanne für dich. Wir nehmen es uns in unserem Herzen vor. Herr, das soll Wahrheit werden in diesem Jahr, in unserem Leben. Herr, dass wir dich ehren in dieser gottlosen Welt, in der wir leben, so wie Daniel. Und Herr, mich ermutigt es zu sehen, dass Daniel es geschafft hat und gut geschafft hat und wow, wirklich siegreich geschafft hat. Wie viel mehr wir, jetzt wo du in unserem Herzen wohnst. Du hast gesagt, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung dieses Zeitalters. Das ist unsere Hoffnung, Herr, das ist unsere Freude. So nimm du unser Leben, wir wollen uns dir anvertrauen. Und Herr, wir wollen dieses Jahr für dich leben. Soli Deo Gloria, dir allein zur Ehre. Stärke uns dazu, Vater. Darum bitten wir dich in Jesu Namen. Amen.